Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Storytellers Podcast. Heute zu Gast Josefine Krengel aus Berlin, Unternehmerin und Gründerin von What a Day, wo sie Experten zusammenbringt und neue Impulse für den öffentlichen Dienst schafft. Josefine, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
Danke, Janine, für die schöne Vorstellung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Und auch über What a Day zu sprechen und ja, Thema Social Media. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Du lädst ja bei What a Day gezielt Experten ein und nach welchen Kriterien entscheidest du denn, wen du einlädst für die Seminare?
Genau, also What a Day vielleicht so als Hintergrund, für die, die das natürlich noch nicht kennen. Wir bieten Seminare an halt für den öffentlichen Dienst. Und dementsprechend bin ich die ganze Zeit eigentlich mit Experten im Austausch über LinkedIn, über andere Kanäle. Und in dem Zuge finden wir eigentlich die Themen immer im Dialog. Also ich spreche viel mit den Experten aus den einzelnen Organisationen und bin auch im Austausch bei den Veranstaltungen. Und ich glaube, das ist so der größte Teil eigentlich, dass ich während den Veranstaltungen mit den Teilnehmenden auch mich austausche und dann währenddessen die Themen sich auch neu entwickeln und so sich auch Seminare dann weiterentwickeln. Genau, das ist so der Hauptfaktor.
Sehr spannend. Was macht für dich denn ein gutes Impulsformat aus? Also im Gegensatz zu einem klassischen Seminar, Wir haben uns ja schon unterhalten und du hast mir erzählt, What a Day soll anders sein, soll mehr sein. Und warum besuchen die Teilnehmer von What a Day nicht nur ein klassisches Seminar?
Tatsächlich sind die Leute im öffentlichen Dienst wirklich mit unheimlich vielen neuen Gesetzgebungen auseinandergesetzt und technischen Entwicklungen. Also die ist halt einfach gerade wirklich rasant. Gleichzeitig das Thema KI, was halt wirklich eine Riesenrolle spielt, Fachkräftemangel. Und ich glaube, die beiden Punkte bringen einen neuen Workload, wo die Verwaltung einfach gezwungen sind, sich anzupassen und neue Wege zu finden. Und das ist, glaube ich, was mich auch daran bewegt, auch an der Arbeit, dass nicht jede Kommune, jede Hochschule das Rad neu erfinden soll, sondern die Seminare sollen gemacht sein, damit die sich dort treffen können, Praxisbeiträge hören können von anderen Kolleginnen und Kollegen, sich austauschen können und somit einfach ihren eigenen Ansatz finden können in den Seminaren. Genau, und das ist so für mich der Hauptfaktor und auch so vielleicht dieses Schlagwort nochmal Community-Arbeit, dass die Leute einfach merken, so ja, hier treffe ich Leute, die haben die gleichen Probleme und ich treffe die jährlich, ich rede über neue Themen mit denen und ich fange nicht immer wieder bei Null an, wenn ich jetzt zu so einer 0815 Weiterbildung irgendwie gehe. Ja, da sind Leute, die haben vielleicht ganz andere Herausforderungen und hier sind wirklich nur Leute aus dem öffentlichen Dienst. Also ich beschreibe das auch immer so wie so eine Art, ja, intimer Raum, wo wirklich auch rechtlich schwierige Themen besprochen werden können, ohne Angst haben zu müssen, dass die Themen nach außen gelangen. Genau.
Sehr cool. Das heißt, dieser ganze Netzwerkgedanke spielt ja auch eine große Rolle.
Total, ja.
Und wie du gesagt hast, es wird einfach ein Raum geschaffen für diese Themen, wo man sich wohlfühlt und wo man vielleicht auch jede Frage stellen kann, ohne sich komisch zu fühlen dabei.
Ja, wir schaffen dann halt auch immer so diese Breakout-Sessions an, wo auch die Referenten gar nicht oder die Referierenden gar nicht dabei sind, sondern halt wirklich nur die Teilnehmenden unter sich. Und da merke ich immer, wenn die dann zurückkommen, so, dann sind die ganz losgelöst, weil dann hat man das Gefühl, die haben so dieses persönliche Gespräch, irgendwie tauschen auch irgendwie Kontaktdaten aus und das ist das, was ich eigentlich erreichen will, dass sie auch im Nachgang einfach ja den Kontakt haben und die Infos weiter austauschen und Erfahrungen austauschen können. Genau.
Du hast eben das Thema KI angesprochen und KI ist ja eins der zentralsten Zukunftsthemen aktuell. Ich glaube, jeder beschäftigt sich aktuell mit KI und du hattest mir erzählt in einem Gespräch kürzlich, dass du letztens einen Gast hattest, auch für ein Seminar zum Thema KI im Prüfungsrecht. Und welche Fragen oder Unsicherheiten begegnen dir gerade in diesem Hochschulkontext, wenn es um das Thema KI geht?
Ja, absolut. Also genau, ich hatte darüber auch schon mal gesprochen, so dieses Thema KI. Für mich war am Anfang so, oh, jetzt ist schon wieder so ein Seminar über KI, irgendwie alle reden über nichts anderes. Will ich das jetzt wirklich anbieten? Aber nach dem Austausch mit den Referierenden habe ich dann gemerkt, so, okay, ja, es ist einfach ein aktuelles Thema, lasst uns ausprobieren. Und war dann auch froh, dass wir es gemacht haben, weil ganz klar hat sich rausgestellt, ja, das einfach ist was, wo so wenig Klarheit herrscht. Da geht es weniger um Optimierung, würde ich sagen, jetzt innerhalb der Verwaltung, sondern eher darum, dass die Studierenden es nutzen und die Verwaltung sich damit auseinandersetzen müssen. Also vor allem die Prüfungsämter. Und was ich daran so spannend finde, also ich mache das mit Herrn Carsten Morgenroth und Markus Corneli, die sind beide Mitarbeiter auch an Hochschulen, sind im Prüfungsrecht auch tätig. Und was ich daran so spannend finde, ist, worüber wir sprechen, sind so elementare Themen. Also es betrifft unser gesamtes Bildungssystem. Also wir sprechen darüber, die Zukunft der Prüfung, eine Hausarbeit, wie viel Sinn macht die überhaupt noch, wenn Leute das mit KI erstellen? Oder irgendwie ein Referat, was weiß ich. Also wir müssen auch eigentlich neue Module erschaffen für die einzelnen Bereiche an den Hochschulen. Und das ist was, wo die Leute in den Verwaltungen jetzt einfach so vor so einer Riesenaufgabe stehen und gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Es gibt gar keine Regelung. Und irgendwie müssen sie sich gerade selbst behelfen, wie sie einfach auch weiterhin rechtssicher bleiben können. Und Frau Professor Escher-Weingart von der Uni Hohenheim, die moderiert es immer ganz toll, die ist halt schon sehr, sehr lange da beschäftigt und hat immer tolle neue Impulse. Und ich bin da echt dankbar, so dieses, ich glaube, das beschreibt auch meine Formate ganz gut, so dieses Thema von Hochschulen für Hochschulen, also Anwender für Anwender. Dass es eben nicht so irgendwie fachfremde Leute sind, die von der Praxis keine Ahnung haben, sondern Leute, die genau die gleichen Herausforderungen haben. Und die bringe ich dort zusammen. Und das ist die große Freude, glaube ich, daran. Ja.
Sehr schön, sehr schöner Austausch. Was ich mich halt frage zu dem Thema KI und gerade jetzt im Hochschulkontext, wenn Wissen immer verfügbar ist, wie kann es denn überhaupt noch abgefragt werden? Also ich meine, man fragt sich ja auch, Hausarbeiten werden geschrieben mit KI. Selbst eine Professur wird mit KI heutzutage angefertigt. Wie kann man da noch überprüfen, was der Studierende da wirklich selber erarbeitet hat? Und was wird sich da deiner Meinung nach auch verändern, wenn es um die Kompetenzen geht?
Ja, das ist ein total schwieriges Thema, worüber wir auch in dieser Seminarreihe diskutieren. Es ist wirklich schwierig, weil am Ende, wie du schon sagst, so Wissen ist jederzeit verfügbar und das Thema Allgemeinwissen meiner Meinung nach hat einfach an Stellenwert verloren. Und wir müssen halt gucken, wie wir andere Kompetenzen stärken. Und für mich ist das Thema interdisziplinäres Denken einfach so die Kompetenz schlechthin in der heutigen 100%. Zeit.
100%.
Genau. Und da muss ich sagen, bin ich halt voll dankbar für meinen Master einfach in der Archäologie. Also im Bachelor lernt man quasi so dieses Wissen anzuhäufen. Und im Master ist es dann so, dass du dieses Wissen übertragen musst. Und dafür brauchst du aber erstmal natürlich das Wissen überhaupt, um es übertragen zu können. Und das ist was KI auch einfach nicht kann. Also frag mal einfach irgendwie, nennen wir es jetzt mal ChatGPT in dem Fall vielleicht, fragt man nach einem bestimmten Bereich. Es wird immer nur aus diesem Bereich recherchieren. Es wird nicht interdisziplinär aus Erfahrungen aus anderen Bereichen holen. Es sei denn, du fragst explizit danach. Und das finde ich so toll daran. Deswegen ist es nicht so, dass wir jetzt Angst haben müssten, KI würde uns ersetzen, sondern das Denken muss sich einfach ändern, glaube ich. Und so bildlich gesehen finde ich das deswegen auch immer so schön, den Bachelor so als Grundlage zu sehen. Also Wissen ist natürlich weiterhin wichtig, aber ich muss halt einen Schritt weiter gehen. Einfach reines Wissen reicht heutzutage einfach nicht mehr. Das ist, glaube ich, so das Ding. Und da vielleicht auch nur ganz kurz, wo mir selber auch so ein Fehler passiert ist damals, als ich meine Hausarbeit geschrieben habe und halt wirklich so ein blöder Autokorrekturfehler aufkam und ich statt philippische Reden die ganze Zeit philippinische Reden geschrieben habe. Wo dann natürlich klar war, okay, es gab da noch keine KI, ich habe das schon selber verbockt, aber ich hasse einfach Autokorrektur so. Ich möchte nicht, dass irgendwie eine Maschine für mich korrigiert, sondern ich will das selber machen. Und da sind wir beim nächsten Punkt. Die Fähigkeit, Informationen zu prüfen und so einen kritischen Blick zu haben, die wird auch immer wichtiger, meiner Meinung nach. Also für dich wahrscheinlich im Bereich Social Media genauso, oder? Ich meine, es gibt so viel Fake News, wenn man da irgendwas veröffentlicht, man muss immer ganz genau hingucken, was man da macht.
Ja. Absolut. Also da würde ich nochmal auf deinen Punkt zurückkommen mit der Autokorrektur. Also ich bin da voll bei dir. Ich bin auch überhaupt kein Fan von der Autokorrektur. Ja. Aber dennoch sage ich auch immer meinem Team, bitte alles noch einmal kurz überprüfen lassen. Ja. Denn gerade diese kleinen blöden Fehler auch in einer E-Mail oder in einem längeren Text, in einem Blogartikel, das kann man halt heutzutage wirklich vermeiden oder ja, vielleicht nochmal Formulierungen aufbessern. Und das war ja auch ein Thema, da haben wir zwei auch schon mal drüber gesprochen. Es gibt so die eine und die andere Vorgehensweise, wie man KI nutzt. Viele lassen sich komplett inspirieren, schreiben dann aber doch den Text noch, hoffentlich selber oder zu einem Teil zumindest selbst. Und dann gibt es aber auch die, die schreiben erst den Text und lassen dann nochmal drüber schauen, was man optimieren kann. Und da haben wir zwei ja gesagt, dass es eher so unsere Vorgehensweise ist.
Ja, also ich finde, mir hilft das total, auch meine eigene Kreativität anzuregen. Also ich nutze das auch für LinkedIn-Posts tatsächlich und auch um Themen weiterzuentwickeln. Weil ich halt quasi selber, wenn ich dann diesen Text von der KI, diesen vorgegebenen lese, so merke, so, so richtig Sinn macht es nicht. Würde es nicht eher Sinn machen, in die Richtung zu gehen? Und so hat man quasi einen Dialogpartner, der einen unterstützt, halt selber das meiste aus sich rauszuholen. Und dafür ist es tatsächlich ziemlich cool. Ja.
Absolut. Du sagst also quasi, das ist ein großes Potenzial. Das ist ein Tool, um zu optimieren, um sich selbst zu optimieren, um die eigenen Stärken noch weiter zu stärken, noch weiter herauszustellen, zum Beispiel, wie man Texte optimieren kann. Mhm. Und finde ich sehr, sehr cool, finde ich sehr spannend. Und was ich nur schwierig finde, ist halt dieses Generische, was in dem Ganzen halt steckt, dass wenn man auf LinkedIn geht, dass jeder Text sich gefühlt gleich anhört. Diese Spiegelstriche auch noch schön.
Das ärgert mich so, weil ich liebe Gedankenstriche und seitdem das so ein Thema ist, habe ich aufgehört, die zu nutzen, weil sonst immer dieser direkt so diese Vermutung kommt, das ist mit KI geschrieben.
Aber da gibt es einen Unterschied bei den Strichen, weil meistens bei, zum Beispiel bei ChatGPT oder bei anderen KI-Tools, da ist der ein bisschen länger. Und daran erkennt man das oft.
Echt? Okay. Ja, das ist mir noch nicht so genau aufgefallen, muss ich darauf achten. Ja,
also der ist
ein bisschen
länger. Dann
kann ich ihn vielleicht wieder benutzen.
Genau. Okay, cool. Ja, also spricht ja auch nichts gegen, nur ich finde es halt gerade auch bei uns im Marketing wichtig, dass da die eigene Brand Voice noch zum Vorschein kommt und dass man halt einfach trotzdem so einen uniken Style hat und das fände ich schade, wenn das untergeht.
Total, ja.
Wird der Fokus sich deiner Meinung nach, also wirklich von, bei den Bildungseinrichtungen shiften, von dem reinen Wissensaufbau eher zur Anwendung, zum Transfer und zur Problemlösung vielleicht auch?
Ja, schwieriges Thema, weil ich würde sagen, so wie eben auch schon so kurz angedeutet, so dieses solide Grundwissen ist einfach nötig, ohne das ist nicht möglich, ohne die Basis. Und dieses gewisse Know-how brauchen wir, glaube ich. Also die Zeit zu investieren, so ein Wissensaufbau ist durchaus wichtig. Aber man merkt natürlich auch, es wird auch alles schneller. Also ich meine, so wie man früher studiert hat, man hatte halt viel mehr Zeit irgendwie, sich mit Dingen zu beschäftigen, auch über den Tellerrand hinaus. Jetzt mit diesem Bachelor-Master-System, wenn wir jetzt in dieser Blase jetzt einfach mal bleiben, dann wenn wir ganz ehrlich sind, so man sagt, man kann Module wählen, aber inwiefern kannst du wirklich wählen, wenn die Zeit so vorgegeben ist und du in dieser Studienzeit irgendwie drin bleiben musst? Ich konnte dann halt pro Semester mal in so einen anderen Bereich so ein bisschen reinschnuppern und was anderes machen, aber dann hast du eigentlich gar keine Zeit für, weißt du, man mal so, man muss das jetzt irgendwie schnell durchziehen und man muss in der Regelstudienzeit bleiben. Und ich glaube, wir haben eigentlich auch immer weniger Zeit. Es ist alles so kurzlebig geworden, so wie diese ganzen Short-Videos, was man sich anguckt. Man hat gar nicht mehr so die Geduld vielleicht auch, sich in so Themen langfristig reinzuarbeiten. Und das ist wiederum was auch, was man im Master lernt. So, man hat viel weniger Module, vielleicht im Semester, weiß ich nicht, 3, 4. Und aber die wirklich intensiv. Und dann hat man Zeit, sich in Themen richtig tief reinzuarbeiten. Und das ist das, wo es ja eigentlich erst Spaß macht auch, finde ich zumindest.
100%, total. Wobei ich finde es auch spannend, dass gerade jetzt in der Zeit Sachen wirklich kurz und knackig auf den Punkt gebracht werden müssen. Ja. Für uns im Marketing natürlich, gerade halt im Social-Media-Marketing, du hast es gerade genannt, wenn man 30 Sekunden Zeit hat, dann muss man Wissen wirklich komprimieren. Ja. Und gerade wir arbeiten ja auch viel in reglementierten Branchen mit Unternehmen, die sehr komplexe Themen auch transferieren möchten auf Social Media. Und da muss das wirklich sehr komprimiert sein. Aber dennoch bin ich total bei dir. Man sollte auf jeden Fall sich auch in Themen tief reinarbeiten, um auch die Kompetenzen erstmal zu entwickeln.
Ja, weil sonst bleibst du, glaube ich, an der Oberfläche. Ich glaube, so diese kurzen Sachen, also es ist auch eine Kompetenz, quasi den Kern einer Sache zu erkennen und wiederzugeben. Aber dann muss man halt schauen, okay, das ist vielleicht nett, um so Appetit auf mehr zu machen, aber auf, wenn du auf lange Sicht so dein Wissen aneignen möchtest, das geht gar nicht. Wie willst du das wirklich verinnerlichen? Also ich glaube, erst wenn ich Wissen mit anderen Dingen verknüpfe und auch dieses Wissen anwende, erst dann bin ich in der Lage, es auch wirklich zu verinnerlichen, zu vertiefen und mir auch zu merken. Also das ist ja auch so ein Punkt, so wie es in der Schule ja am Ende auch war, wo immer alles irgendwie schnell, schnell auswendig lernen. Man denkt sich so, ja, dieses auswendig lernen, wer braucht das heute eigentlich noch? Also so merkst du dir halt nichts auf lange Sicht, würde ich sagen.
Ja. Total. Wir fassen also zusammen, es geht heute eher darum, interdisziplinär zu denken, vielleicht auch Sachen auf einen anderen Wissensbereich transferieren zu können und dann auch noch entscheiden zu können, deiner Meinung nach, was ist gut, was ist nicht gut und was muss dann vielleicht auch nochmal so überarbeitet werden.
Absolut, ja, total.
Welche strukturellen Herausforderungen zeigen sich denn, wenn Hochschulen auf diese Technologien reagieren?
Ganz klar der Verwaltungsföderalismus. Also das ist ein Riesenproblem, dass die Hochschulen wirklich abhängig sind von den Landesgesetzen. Und also von den Landeshochschulgesetzen und dementsprechend auch wieder so diese Insellösungen entwickelt werden. Und selbst, also auch da ist es dann nochmal komplizierter. Es gibt so mehrere Beispiele auch, wo beispielsweise eine Uni quasi ein neues Digitalisierungsprojekt anschieben wollte und dann aber währenddessen feststellen musste, so ja, das Land sagt mir jetzt quasi so, nee, das geht nicht, ihr könnt nicht eure Einzellösung machen, sondern wir wollen jetzt, dass alle Hochschulen da mit involviert sind. Und dann ist das Projekt halt gescheitert, weil es halt viel zu viele Akteure gab, die Zuständigkeiten auch nicht klar waren. Und dann würde es halt eine Person brauchen, die sich da wirklich richtig reinhängt und es durchzieht. Die gab es dann in dem Fall wahrscheinlich einfach nicht. Und dann scheitern halt Projekte. Und das finde ich so schade.
Wäre das denn umsetzbar?
Ja, ich glaube schon. Also auf der anderen Seite, ich habe das Beispiel aus Brandenburg gesehen, wo die das einzeln umgesetzt haben tatsächlich, also nicht auf Landesebene. Ich bin auch immer so hin und her gerissen. Sollen sie Einzellösungen finden oder sollen sie gemeinsame Lösungen erarbeiten? Es ist wirklich eine schwierige Frage, weil am Ende scheitern die Projekte so oft daran. Ich möchte mich nicht drauf festnageln lassen.
Okay, wir nageln dich nicht drauf fest. Okay. Wenn du denn aber jetzt eine Tendenz ableitest, stehen Hochschulen aktuell eher noch im Experimentieren oder sogar im Abwarten?
Ich würde sagen, die Hochschulen wollen experimentieren, werden aber durch die Strukturen zurückgehalten. Also ich glaube, es gibt ganz viele engagierte Leute. Ich sehe das auch in den Seminaren bei uns, die da natürlich vor Ort sind. So, die haben wirklich Bock, was zu verändern. Aber durch diese Strukturen müssen sie sich wirklich gedulden, müssen immer wieder ihre Interessen irgendwie zurückstellen. Und ich glaube, was so ganz großer Punkt ist auch, diese Abhängigkeit auch von der Leitungsebene. Also je nachdem, was du für einen Präsidenten, Präsidentin an der Hochschule hast oder welche Kanzlerin oder welchen Kanzler, dementsprechend bist du auch gezwungen, quasi dich so ein bisschen danach zu richten. Hast du eine neue Präsidentin beispielsweise, die sich voll für Digitalisierung einsetzt? Ja, super, dann kannst du deine Projekte durchsetzen. Wenn die aber irgendwie alt eingesessen ist, dann hast du halt ein Problem. Und das ist immer was in jedem Seminar wirklich zum Ausdruck kommt. So ohne die Leitungsebene geht gar nichts. Also das ist auch ein Riesenpunkt bei den Hochschulen, ja.
Dann, was ich noch gerne mit dir besprechen würde, ein Stichwort, das derzeit diskutiert wird, und zwar Amtfluencer. Jetzt geht es auch ein bisschen in unsere Social-Media-Richtung. Also quasi Mitarbeitende, die ihre Kommune oder Institutionen repräsentieren. Und bei Hochschulen sieht man das bisher kaum oder ich habe es kaum gesehen. Welche Chancen siehst du denn gerade in der Hochschulkommunikation, Wissenschaftskommunikation und vielleicht auch Thema LinkedIn-Seminare für Employer-Branding?
Ja, also ich würde sagen, dein Eindruck ist relativ gut. Ich bin ja auch viel auf LinkedIn unterwegs, du ja auch. Und ich sehe da auch echt wenig. Ich finde es auch schade, genau, weil da total viel Potenzial eigentlich drin liegt. Vielleicht so vorab so dieses Thema Amtfluencer, was machen die eigentlich? Genau, das ist so ein komischer Begriff. Ich glaube, wenn wir in unserer LinkedIn-Bubble unterwegs sind, dann verstehen wir das und kennen das, aber andere Leute haben den Begriff, glaube ich, noch nie gehört. Ich finde das total toll, weil das ist so eine Initiative, wo quasi Leute, die in Behörden arbeiten, aus ihrem Arbeitsalltag berichten und auch ihre Position quasi nutzen, halt so eine Art Sprachrohr auch zu sein und dieses Thema Bürgerkommunikation anzugehen. Und das ist meiner Meinung nach total super, weil ich sehe auch die Erfolge. dass es halt wirklich auch was bringt. Also dass auch wirklich mehr Bewerbungen vorliegen beispielsweise, dass die Leute Interesse auch an den Jobs zeigen, wo man erstmal denkt, oh Gott, die arbeiten in der Verwaltung, es ist bestimmt irgendwie staubtrocken, aber nee, so ist es dann eben nicht. Und halt im Gegensatz dazu stehen halt diese Wissenschaftskommunikatoren, die berichten halt eher von der Hochschule, aber nicht über ihren eigenen Arbeitsalltag. Also das ist halt nochmal so ein Unterschied. Dann haben wir ja nochmal diese Sci-Fluencer, die auf der anderen Seite halt über ihre eigenen wissenschaftlichen Erkenntnisse berichten. Aber dass es wirklich jemanden
gibt. Also über die Publikation, dass sie dann sagen...
Genau, okay. So Forschungsergebnisse, okay. Wo ich manchmal auch denke, ich würde mir davon auch mehr wünschen, weil das halt auch total spannend eigentlich ist. Aber so aus Hochschulverwaltung, Mitarbeitende, die aus ihrem Arbeitsalltag berichten, finde ich, gibt es eigentlich kaum bis gar nicht, würde ich sagen. Und da steckt eigentlich total viel Potenzial, wie du ja eben auch schon so ein bisschen angedeutet hast. So mein Beispiel wäre jetzt das Thema Berufungsmanagement, wo es darum geht, halt quasi Professorinnen und Professoren zu finden für die jeweiligen Hochschulen. Wenn die Leute mehr berichten würden, so ja, auch in Richtung Employer Branding, so was hat unsere Hochschule, was die anderen nicht haben, warum solltet ihr zu uns kommen? So, das wäre was, was sie wirklich berichten könnten. Und auch fehlende finanzielle Mittel damit vielleicht auch ausgleichen könnten. Also das wäre, glaube ich, die Chance. Aber vielleicht braucht es auch erstmal so einen Begriff wie Influencer für Hochschulen, welcher auch immer das sein könnte.
Vielleicht kannst du den ja einführen.
Ich überlege mir was, ja.
Überleg dir was, genau. Ja. Also dein Tipp also konkret an Hochschulen wäre es auf jeden Fall, mehr Employer Branding zu betreiben, mehr Behind the Scenes zu zeigen, mehr vom Alltag zu zeigen, genau.
Es hat einfach auch Potenzial, also aus diesen ganzen unterschiedlichen Abteilungen, die es dort gibt. Ich glaube, viele haben gar keine Vorstellung. Bevor ich in dem Job angefangen habe, wusste ich nicht mehr so, wenn, als es um Hochschulen geht, so, ah ja, Hochschulverwaltung, klar, das muss es ja auch geben, aber das haben viele, glaube ich, gar nicht auf dem Schirm, ja.
Sehr schön. Ja, dann sind wir so langsam auch schon am Ende unserer heutigen Folge. Ich danke dir sehr, Josephine, für die ganzen Informationen und auch zu einem Thema, was ich finde, was viel mehr Aufmerksamkeit noch verdient, oder?
Absolut. Ich danke dir auch auf jeden Fall für die Einladung, diese Plattform auch zu geben, weil für mich ist halt das Thema Bildung super wichtig, Erwachsenenbildung. Und ich glaube, wir hören halt einfach nie auf zu lernen und sollten das auch nicht tun. Und danke für die Einladung.
Das war's für heute mit dem Storytellers Podcast. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Wir haben heute einiges beleuchtet zum Thema Hochschulen und KI und auch die neuen Kompetenzen, die damit einhergehen. Und danke, dass du heute dabei warst. Bis zum nächsten Mal.